Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Herzlich willkommen. Hinter vielen Farbschichten wurden im Hygienemuseum Dresden Teile eines Wandgemäldes von Gerhard Richter freigelegt. Dabei handelt es sich um seine Diplomarbeit aus dem Jahr 1956. Und warum sie in Teilen erst jetzt sichtbar wird und was dabei überrascht, das hören Sie heute bei Fazit. Überraschende Kunst am Wegesrand gibt es auch auf einem purpurfarbenen Pilgerpfad in der Region um Chemnitz zu erleben. In Heidelberg wird gegen den Hauptsponsor des Klassikfestivals Heidelberger Frühling protestiert und dann wird in Neapel eine Camorra-Ikone abgerissen. Das heute bei Fazit in der Kultur vom Tage und das führt zu ganz großen und übergeordneten Frage: Was bedeutet die Kultur für uns als Gesellschaft? Michel Friedmann hat dazu gesagt:
Wir sind hier hunderte individuelle Personen, die keine Verzwillingung haben. Und jeder und jede, die hier sitzt, ist bereits wieder erst einmal ein Fremder, eine Konfrontation, ein Lebensentwurf. Und dieses nicht aushalten zu müssen, sondern es sich zu wünschen, dass das stattfindet, braucht auch wieder Kultur. Denn Streitkultur hat ja nicht ohne Grund den Begriff der Kultur auch drinnen.
So Friedmann heute Abend bei einem Gespräch in der Berliner Akademie der Künste. Und was darüber hinaus, über die Bedeutung von Kultur, auch in Bezug auf die laufenden Koalitionsverhandlungen diskutiert wurde, das hören Sie gleich. Welchen Stellenwert haben Kulturangebote in Deutschland? Wie werden sie genutzt und welche gesellschaftliche Relevanz hat Kultur? Diesen Fragen geht der neue Relevanzmonitor Kultur der Liss-Mohn-Stiftung nach. Die Ergebnisse der repräsentativen bundesweiten Bevölkerungsbefragung waren heute Ausgangspunkt für ein Gespräch in der Berliner Akademie der Künste. Mein Kollege Johannes Kulms war dabei und ist jetzt live bei Fazit im Studio. Hallo.
Hallo.
Ganz kurz zum Reinkommen. Die Studie wurde ja schon letzte Woche veröffentlicht, aber nochmal zusammengefasst. Was ist die Grundaussage und damit ja auch das Gespräch für den heutigen Abend gewesen, also die Grundlage für das Gespräch heute Abend?
Also ich glaube erstmal, dass es viele Zahlen drin gibt, die wirklich ein sehr positiv, die man positiv deuten kann, die einfach nahelegen, dass es ein sehr großes Bewusstsein gibt, hohes Bewusstsein für den Wert der Kultur in der Bevölkerung. Und dass wir uns eben auch darum kümmern müssen. Also zum Beispiel 87% der Befragten, die haben angegeben, Kultur ist ein verbindendes Element in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. Und fast genauso viele haben gesagt, Kultur ist eben ein verbindendes Element einer diversen Gesellschaft. Und 2/3 sagen auch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, gerade in diesen Zeiten knapper Kassen, dass Kultur ebenso förderungswürdig ist wie andere Politikfelder, also zum Beispiel Bildung oder Gesundheit. Es gibt aber auch noch eine andere Seite der Medaille, die in dieser Befragung deutlich wird, nämlich, dass viele eigentlich so ein bisschen fremdeln oder auch Kulturangebote gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel sagen mehr als 2/3, ich fühle mich im Theater nicht wohl und 35% haben auch angegeben, ich war noch nie in der Oper oder in einem klassischen Konzert. Die FAZ, die hat das am Wochenende so ein bisschen polemisch so zusammengefasst, Kultur ist enorm wichtig, aber ich gehe nur selten hin, dass das eigentlich so die Hauptaussage von der Studie ist.
Ja, und das war eben die Basis für das Gespräch heute Abend. Der Titel lautete Kultur, der blinde Fleck der Politik. Das gibt ja schon eine gewisse Richtung vor, klingt ziemlich provokativ. Wie hitzig wurde da dann diskutiert?
Also ich würde sagen, es ging eigentlich ziemlich zivilisiert zu und es war jetzt auch nicht besonders hitzig. Und ich würde auch sagen, man kann jetzt eigentlich, ja, dieser Titel war nicht zu provokant wirklich gewählt. Es klingt natürlich gut, aber man hatte jetzt nicht den Eindruck eigentlich von dem, was gesagt wurde von den Beteiligten auch, es ist ein blinder Fleck. Vielleicht kann man sagen, ja, es stand so ein bisschen bisher zu sehr im Dunkeln. Wenn wir da jetzt so mal diese Metapher ein bisschen weiterspannen, dann könnte man vielleicht so ein bisschen sagen, eigentlich waren sich alle einig in der Vergangenheit, wir könnten da mehr draus machen, wir müssen es ein bisschen mehr ins Helle holen und man könnte jetzt ein bisschen darüber diskutieren, so wie hell muss eigentlich dieses Spotlight sein, was wir auf diesen ganzen Kulturbegriff, dieses ganze Kulturpolitik-Thema auch richten.
Ja, apropos Spotlight und auch Leidenschaft. Michel Friedmann war heute Abend ja auch dabei, jemand, der bekanntlich für die Kultur brennt. Hat er da so ein bisschen Antrieb gegeben in der Debatte?
Ja, total. Also Michel Friedmann war eindeutig derjenige, glaube ich, der da am meisten für wirklich klare Worte, aber auch sehr mitreißende Worte gesorgt hat. Der hat wirklich nochmal deutlich gemacht, dass wir eigentlich aus seiner Sicht viel zu defensiv über Kultur in Deutschland diskutieren. Er sagt, in Frankreich wäre das ganz anders. Also kann man gar nicht dran denken, auch diese Veranstaltung würde ganz anders ablaufen. Und Friedmann sagt, für ihn ist wirklich Kultur so der Sauerstoff zum Atmen. Und eben auch sehr wichtig, wenn es um die Offenheit der Gesellschaft geht, weil wir eben in der Kultur ganz anders als eben in der Politik ständig Fragezeichen haben und nicht Ausrufezeichen wie in der Politik, wie Friedmann sagt. Und weil wir hier auch ständig Themen verhandeln und natürlich auch Konflikte.
Wenn es überhaupt etwas gibt, was grenzenlos gedacht und gelebt werden kann, ist das Kunst und Kultur. Und so gesehen ist es für den gesellschaftspolitischen Frieden unverzichtbar, den Unfrieden, der durch Kultur entsteht, positiv erlebbar werden zu lassen. Und darum ist die Frage, braucht man Kultur, braucht man sie nicht? Ein völliges Missverständnis des Menschen an sich. Der Mensch ist Kultur.
Also Friedmann sagt in einem Satz mal zusammengefasst, natürlich brauchen wir Kultur.
Und kam dieser Appell von Friedmann dann an bei den politischen Vertreterinnen und Vertretern in der Runde?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Carsten Broster war da, der Hamburger Kultursenator von der SPD, der ja auch als einer wirklich von den heißesten Kandidaten hier gehandelt wird, als möglicher Kulturstaatsminister. Der hat gesagt, Friedmann hat auf jeden Fall recht, aber die Aufgabe von Politik und auch von der Kulturpolitik sei es ja immer zu übersetzen. Und da hat Broster eben einfach nochmal erklärt, dass die Kulturpolitik wirklich ein sehr komplexes Feld ist.
Weil das der Unterschied ist zu den meisten anderen Politikfeldern, in denen ich jetzt auch sage, so und jetzt habe ich Ziele, die ich definiere und dann definiere ich die Mechanismen und die Maßnahmen, mit denen ich die Ziele erreiche. Und genau das tun wir hier nicht. Sondern wir errichten Institutionen, wir schaffen abstrakt Möglichkeiten und sagen dann, so und jetzt bitte macht mal was damit und gucken wir mal, was passiert.
Ja, da gab es auch keinen Widerspruch von seiner CDU-Kollegin Christiane Schenderlein. Schenderlein verhandelt ja als Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien derzeit eben bei den Koalitionsverhandlungen mit beim Thema Kultur und Medien. Und da hat man, finde ich, gesehen, insgesamt, da gab es heute Abend sehr viel Einigkeit zwischen denen, kaum Widerspruch. Es gab eine Sache tatsächlich, wo man gemerkt hat, okay, da haben die tatsächlich wirklich einen Punkt, wo sie nicht so richtig zusammenkommen. Da geht es um diese Frage, ja, soll man Kultur als Staatsziel eben im Grundgesetz verankern? Da sagt Carsten Broster, eben der Hamburger Kultursenator, das wäre gerade auf der Symbolebene ganz wichtig, ne, um zu zeigen, das Bewusstsein für Kultur. Und Christiane Schenderlein, die ist da anderer Meinung, die tritt da auf die Bremse und begründet das auch so ein bisschen mit Verfahrensfragen.
Also welche Erwartungshaltung haben wir in das Grundgesetz? Wie bauen wir das Grundgesetz auf? Wie können wir es überhaupt in einer Legislaturperiode, die eine doch ganz neue Zusammensetzung auch hat im Deutschen Bundestag, überhaupt Grundgesetzänderungen noch vollziehen? Das ist die eine Frage. Es ist aber auch eine grundsätzliche Frage. Also wie sinnvoll ist es denn, weitere Staatsziele im Grundgesetz zu verankern?
Ja, und Schenderlein meint damit eben natürlich die Kultur, die Hoheit sozusagen, also liegt Kultur liegt bei den Ländern und es gibt tatsächlich auch einige Bundesländer, zum Beispiel Sachsen, wo sie herkommen, wo das auch in der Landesverfassung verankert ist.
Kommen wir nochmal zur AfD. War die heute Abend auch ein größeres Thema, beziehungsweise auch die Fragestellung, wie die AfD die Kultur oder auch Kulturpolitik attackiert?
Ja, auf jeden Fall. Das war in dem Vortrag sozusagen von Michel Friedmann, wurde das immer wieder thematisiert. Aber auch der Journalist Peter Laudenbach, der auf dem Podium später saß, der auch wirklich in den letzten Jahren sehr viel recherchiert hat dazu, wie Kulturschaffende und Kultureinrichtungen bedroht oder sogar attackiert werden. Und wie jetzt auch eben die AfD immer stärker versucht, eine rechte Kulturpolitik auch im Bundestag zu betreiben. Der hat nochmal vor den wirklich Gefahren gewarnt.
Und wenn man jetzt nicht versteht, dass diese Kultureinrichtungen Teile demokratischen Öffentlichkeit sind, und zwar ein relativ wichtiger Teil demokratischer Öffentlichkeit, hat man etwas nicht verstanden, was die Rechtsradikalen verstanden haben.
Also ich glaube, man kann den Abend so zusammenfassen, es wurde natürlich auch viel vor den Gefahren gewarnt, wie zerbrechlich Kultur ist, aber auch, was wir damit wirklich alles machen können. Ob jetzt Friedrich Merz heute Abend, ob er das verfolgt hat, wie sehr er gerade heute an Kultur denkt, ich weiß es nicht, vielleicht hat er gerade andere Themen im Kopf, wenn wir über den Atlantik schauen.
Wir bleiben natürlich dran bei diesem Thema. Vielen Dank, Johannes Kulms, für die Eindrücke aus der Berliner Akademie der Künste. Dort wurde heute Abend über die Ergebnisse des Relevanzmonitors Kultur der Lismon-Stiftung und die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur debattiert. Mit ihrer dreieckigen Form ragen sie pyramidenartig in den Himmel. Die sogenannten Wälle, deutsch für Segel, sind eine Hochhaussiedlung in Scampia in Neapel. Ab den 1960er Jahren wurde der Stadtteil mit Platz für mehr als 70.000 Menschen gebaut. Das Ganze sollte ein Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnbaus werden. Aber die Siedlung wurde nie fertiggestellt, alles zerfiel und sie wurde zu einem Ort, der von Bandenkriminalität und Drogenhandel geprägt war. So, dass auch Roberto Saviano's Film Gomorra die Welle als Drehkulisse genutzt hat und dadurch wurde das Viertel natürlich auf einen Schlag richtig bekannt. Jetzt wird die Hochhaussiedlung abgerissen, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Heute Nachmittag habe ich mit der Autorin und Journalistin Petra Reschi gesprochen. Sie recherchiert und publiziert seit vielen Jahren zur italienischen Mafia. Hallo.
Hallo.
Allein auf den Bildern sehen diese Häuser schon eindrücklich aus. Ich dachte da direkt an die Kulisse für einen dystopischen Science-Fiction-Film. Sie haben die Hochhaussiedlung selbst besucht in den letzten 15 Jahren mehrfach, als dort auch noch Menschen gewohnt haben. Wie haben Sie da die Atmosphäre wahrgenommen?
Ja, eben auch genau so. Wenngleich das Positive an der Camorra und überhaupt an Neapel, dass trotz allem Elends die Leute eben halt immer doch eigentlich positiv auf einen reagieren, auch wenn man, so wie ich jetzt da, solche Sachen dann eben halt recherchiert.
Im Zuge der Abrissarbeiten wird jetzt auch darüber geschrieben, dass die Architektur die Arbeit der Camorra vereinfacht hat. Diese vielen kleinen und etwas unübersichtlichen und verschachtelten Gänge, das ist schon klar, dass die Polizei da in den dunklen Fluren natürlich Probleme gehabt hat. Ursprünglich sind diese Betonbauten ja aber wirklich mit einer sozialen Idee oder Idealen entwickelt worden. Wieso ist diese Architektur jetzt so gescheitert?
Von dieser Art von Architektur und Stadtplanung in Anführungsstrichen gibt es ja mehrere Beispiele in Italien. Also in Neapel gibt es eben halt nicht nur in Scampia, sondern auch noch dann Ponticelli, wo sich was ähnliches Ghetto da entwickelt hat. Aber speziell jetzt hier in Scampia und was dann eben halt so das Erdbeben von 1980 da sehr viel dafür gesorgt hat, dass sich da die Struktur von Scampia komplett verändert hat, also dass sich in ein Ghetto verwandelt hat, weil dann sehr viele Bewohner kamen, die eigentlich gar keine Berechtigung haben. Es waren ja Sozialwohnungen. Das ist das Problem gewesen von Sozialwohnungen. Das ist im Übrigen noch bis heute so in Italien. Und so kam das dann eben, dass Scampia sich in dieses Ghetto verwandelt hat. Das Erdbeben hat dann noch eine weitere Folge gehabt, denn die Camorra hat die Gelder des Wiederaufbaus in Kampanien für sich benutzt und das eben vor allen Dingen, um ihre wirtschaftliche Stärke auszubauen und in den Drogenhandel einzusteigen und dann eben mit Cosa Nostra und mit der 'Ndrangheta zu konkurrieren. Und in den 90er Jahren dann eben wurde Scampia zum wichtigsten Drogenumschlagplatz Europas und war dann auch noch Schauplatz einer Camorra-Fehde, die dann im Jahr 2000 begann und dann 15 Jahre ungefähr angedauert hat. Im Übrigen, 1987 wurde das erste Kommissariat da eingerichtet und bis 1997 gab es nur eine einzige Verbindung mit einem Bus und die U-Bahn kam erst 1997, um zu sagen, also wie dieses Ghetto da auch vom Staat hergestellt wurde, wenn man so will.
Also Auslöser, ein Erdbeben 1980 in der Region, bei dem eben viele Menschen Häuser, Wohnungen verloren haben. Die mussten dann beispielsweise auch dort unterkommen und dann haben sich diese Strukturen eben entwickelt über die Jahre. Würden Sie dann sagen, dass ja, sich in dieser Architektur der Welle eben auch das komplette Versagen des Staates und der Behörden widerspiegelt?
Absolut. Absolut. Und das ist eben halt eine Sache, die sich nicht nur auf Neapel beschränkt. Also da gibt es eben ähnliche Bauten in Italien, die ungefähr zu der gleichen Zeit entstanden sind. Beispielsweise in Palermo gab es noch nicht mal Wasseranschlüsse, also ohne Verkehrsverbindung und so weiter, ohne eine soziale Komponente. Und deswegen konnten sich dann diese Ghettos überhaupt erstmal entwickeln.
Jetzt sind die letzten Bewohnten Anfang des Jahres ausgezogen. Die Stadt hat die Wohnungen schlussendlich räumen lassen. Jetzt läuft eben der Abriss, die Bagger sind da. Wie haben denn die Menschen in der Stadt auf diese anrückenden Abrissgeräte reagiert?
Naja, diejenigen, die jetzt auch noch einen Berechtigungsschein haben, sind, es handelt sich da um 500 Familien, die warten jetzt darauf, dass ihnen da ja neue Wohnungen da gebaut werden sollen und waren eigentlich auch ganz positiv. Das sind also tatsächlich Bewohner von Scampia, die dann auch Komitees gegründet hatten und auch sehr aktiv waren in den letzten Jahren und auch das ganz positiv gesehen haben. Denn diese Wohnungen, abgesehen davon, dass sie jetzt sich zum Drogenumschlagplatz entwickelt hatten, waren auch einfach menschenunwürdig in dem Sinne von, dass da also Fäulnis war und Asbest und ich weiß nicht was. Also im Übrigen hat sich dann leider das auch noch sozusagen nach diesem Film Gomorra zu einem Hotspot, einer Art Elendstourismus entwickelt, dass dann immer wieder Touristengruppen kamen, die da Fotos gemacht haben und so weiter, weshalb dann auch an den Mauern dann zum Teil standen, also Non siamo Gomorra, no al turismo dell'orrore, wir sind gegen den Horrortourismus. Das ist eben halt auch sozusagen Nebenprodukt des Films Gomorra gewesen. Matteo Garrone hat ja hier einen Teil seines Films tatsächlich da gedreht, im Übrigen auch mit Darstellern, die zur Camorra gehörten.
Ja, dieses Image, das auch durch den Film an diesem Ort haftet, das ist natürlich gar nicht so leicht jetzt zu überschreiben. Sie haben es gerade schon angesprochen, nach dem Abriss soll es einen Neustart geben für das Viertel unter dem Namen Restart Scampia. Mit dieser Geschichte und diesem Ruf, unter anderem eben auch durch den Film, wie schätzen Sie denn jetzt die Chancen ein, dass da wirklich ein Neustart gelingen kann?
Also ich denke mal, dass es irgendwie eine Chance eben halt auch sein kann, insofern dafür wirklich gesorgt wird, dass dann eben der Staat auch präsent ist, eben soziale Zentren da sind und so weiter, dass es eben nicht nur so eine Schlafstadt ist, sondern dass man da auch Institutionen vorfindet. Ein Teil, Vele Celeste, soll ja noch stehen bleiben, auch als Monument, als Denkmal, ja. Und so gesehen könnte rein theoretisch, wenn das jetzt darum geht, dass die Leute, die da wohnen, wirklich auch diejenigen sind, die in denen Sozialwohnungen zustehen, dann ist das natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Eine Chance auch für viele Menschen also, die bislang in Scampia gelebt haben. Das waren Eindrücke der Journalistin Petra Reschi aus Italien.
Fazit.
See the Unseen. Schaut euch das Ungesehene, das Unentdeckte an. Mit diesem Motto werben große Plakate für Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025. Und der, ja, im Radio recht schwer auszudrückende Kniff dabei, See wird mit großem C geschrieben. Aber eigentlich soll es 2025 gar nicht ausschließlich nur um Chemnitz gehen, sondern um die gesamte Region, das Erzgebirge, Mittelsachsen und das Zwickauer Land. Also haben die Veranstaltenden die zentrale Ausstellung zu Chemnitz 2025 über viele Orte verteilt. Ein purpurfarbener Pilgerweg führt Besuchende zu Werken zeitgenössischer Kunst in der ganzen Region. Nächstes Wochenende findet die Eröffnung statt und Simone Reber hat sich für Fazit schon vorab auf den Weg gemacht.
Die Gesellschaft hat sich diese Geschichten eben noch nicht von der Seele geredet, hat ihr Herz noch nicht davon befreit.
Baubürgermeister Michael Stötzer eröffnet in der Chemnitzer Brückenstraße eines der Werke auf dem Purple Path, dem Kunst- und Skulpturenweg durch Chemnitz und die Region. Neben dem Denkmal zu Bertolt Brechts Lobgedichten haben Jakob Strobel und Gabriela Oberkofler Stauden und Holunderbüsche gepflanzt. Holunder gilt als Heilpflanze in Südtirol, der Heimat von Gabriela Oberkofler. Dazwischen können sich Passanten auf Stühle setzen und reden.
Als Jakob Strobel und ich das erste Mal hierher kamen, war die Stimmung sehr aufgeladen wegen eines dramatischen Ereignisses. Und wir als Künstlerinnen haben uns gedacht, die Herausforderung ist zu groß. Wir wollen eine Einfachheit reinbringen, wie ein Neuanfang, einen Dialog starten. Also Menschen setzen sich hin und reden miteinander. Ohne eine aufgeladene Stimmung. That's it.
Im Jahr 2018 haben die gewalttätigen Auseinandersetzungen nach einer tödlich endenden Messerstecherei die Stadt traumatisiert. Dazu kommt das Schweigen über die DDR-Vergangenheit. Aus der Sprachlosigkeit entstehen Gräben, sagt der Chemnitzer Baubürgermeister Michael Stötzer.
Eine Gesellschaft verhärtet und Ziel und Anspruch der Kulturhauptstadt ist ja eher das Gegenteil, Menschen wieder zusammenzubringen, Gräben zu überwinden und wieder zu einer Gemeinschaft zu werden.
Der Purple Path, der Kunst- und Skulpturenweg, geht von Chemnitz aus und führt weit hinein in eine Region, die einst dank Textilindustrie und Bergbau wohlhabend war. Gemeinsam mit den Kommunen hat der Kurator Alexander Ochs einen Parcours aufgebaut, der das Publikum auf unbekannte Pfade führen soll.
Wir bewegen uns in wunderbaren Barock- und Renaissance-Städtchen. Das heißt, das ist ja hier nicht eine ländliche Gegend, wie man glaubt, sondern das sind ja im Großen und Ganzen alles tolle, alte, stolze Städte, die man ihren Stolz genommen hat. Und jetzt helfen wir mit, dass der zurückkommt.
Die Kunst dient als Lockvogel. Sie verbindet sich mit der Region und sie fordert auf zu Beweglichkeit und Perspektivwechsel. In Lichtenwalde steht eine große Hasenfigur mit Reifrock auf der Terrasse des Barockschlosses. Die Häsin aus Bronze hat zwei Gesichter. Das eine schaut in den Schlosshof, das andere über die Landschaft. Die Menschen müssen ihren Standort wechseln, sagt die Künstlerin Laiko Ikemura.
Ich glaube, es ist auch ein Urwunsch, dass die Menschen eigentlich rundherum sehen könnten, was in der Welt los ist. Aber dass wir diese in der Richtung wechseln, hat ja was sehr Schönes, Tänzerisches. Jetzt können die Betrachter rundherum gehen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein anderes Gesicht, andere Emotionalität, anderer Ausdruck.
Die Städte des Erzgebirges haben sich herausgeputzt, das historische Kopfsteinpflaster erneuert und die denkmalgeschützten Häuser restauriert. Wenn immer man nach dem Weg fragt, lächelt erfreut. In Lößnitz, erzählt der Bürgermeister Alexander Troll, hat die Bürgerschaft von Anfang an das Projekt Kulturhauptstadt unterstützt.
Kunst selbst ist ja auch so eine Form der Entwicklung. Und auch dieses Kulturhauptstadttheater entwickelt sich eigentlich von Woche zu Woche was, gerade bei uns im Ort. Und das ist auch schön zu beobachten.
Vor der Lößnitzer Dampfbrauerei stehen zwei Porzellanskulpturen der Künstlerin Uli Aigner und erinnern an das Kaolin. Der Abbau des Minerals führte zum Weltruhm des Meißner Porzellans. Die Geschäftsleute von Lößnitz haben jetzt kleine Porzellanskulpturen aus der Serie One Million von Uli Aigner gekauft und in ihre Schaufenster gestellt. Einer der Höhepunkte des Rundgangs ist die Spiegelskulptur von Rebecca Horn, The Universe in a Pearl. Sie füllt fast den ganzen Raum der Lößnitzer Hospitalkirche. Ute Mürbe aus dem Kirchenvorstand kümmert sich um die Besucherinnen und Besucher.
Wenn man sich öfter damit beschäftigt, dann fallen einem viele Vergleiche ein. Wo stehe ich? Meinen Blickwinkel kann ich ja immer verändern und dann sehe ich immer wieder was anderes.
See the unseen. Was soll am Ende bleiben? Rund 40 fest installierte Skulpturen sollen an ihrem Ort bleiben. Für den Chemnitzer Baubürgermeister Michael Stötzer aber soll vor allen Dingen etwas Unsichtbares bleiben.
Die Freude der Menschen an Kunst und Kultur, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele und dass man hier zusammenrückt als Gesellschaft.
Simone Reber war für Fazit schon mal unterwegs. Vom 11. bis zum 13. April wird der Purple Path mit vielen Begleitveranstaltungen eröffnet. Und mehr Infos zum Programm gibt's im Netz unter chemnitz2025.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Dirk Müller.
Vor einem Jahr wurde ihr Film auf der Berlinale gefeiert. Jetzt ist das verantwortliche iranische Regieduo in der Heimat verurteilt worden. Es geht um den Film »Ein kleines Stück vom Kuchen« von Mariam Mogadam und Bitesh Zania. Er erzählt die Geschichte einer 70 Jahre alten Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes das Liebesleben im Alter wiederentdeckt. Laut einer Erklärung der Filmschaffenden auf Instagram verurteilte ein Gericht in Teheran die beiden wegen Propaganda gegen das System zu 14 Monaten Haft und einer Geldstrafe. Die Haftstrafe muss aber erst in 5 Jahren angetreten werden, hieß es. Gegen beide und ihren Produzenten wurde außerdem wegen Beteiligung an der Produktion von anstößigem Material eine weitere 1-jährige Haftstrafe verhängt. Irans Justiz äußerte sich zunächst nicht. Nachdem der Verlag Zu Klampen die Veröffentlichung von Ulf Poschards Buch Shit-Bürgertum abgesagt hatte, hat sich nun ein neuer Verlag gefunden. Der Westend Verlag will eine erweiterte Ausgabe am 22. April in den Handel bringen. Das berichtete die Branchenseite börsenblatt.de. Vor 2 Monaten hatte Zu Klampen den Essayband zurückgezogen, weil er zu polemisch sei. Ulf Poschard gilt als überzeugter Liberaler und auch als Provokateur. Nach der Absage veröffentlichte der Weltherausgeber Poschard sein Buch über Amazon selbst. Laut börsenblatt.de sind über den Online-Händler bisher 40.000 Exemplare verkauft worden. Es sei ununterbrochen unter den Top-Titeln gelistet. Poschard sagte dem Branchendienst zufolge, sein Ziel sei es, auch im stationären Buchhandel auf Platz 1 zu kommen. Nur so könne man die politische Diskussion in Gang bringen. Macht Hollywood wieder zu Hollywood. Mit diesem Satz hat ein Vertreter der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für mehr Unterstützung der Filmindustrie in Los Angeles geworben. Insgesamt demonstrierten rund 1000 Darsteller, Produzenten, Kostümbildner und Musiker für dieses Ziel. Im Rahmen der Kampagne Stay in LA fordern sie etwa Steueranreize durch die Regierung in Kalifornien, aber auch weniger Bürokratie. Die Filmstudios in Hollywood hatten zuletzt mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, von der Corona-Pandemie über den langen Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern bis hin zu den Waldbränden in Kalifornien. Von 2022 bis 2024 sind laut New York Times insgesamt 18.000 Jobs in Hollywood verloren gegangen. Kürzlich wurde ihr offizielles Porträt von US-Präsident Trump nach dessen Beschwerde im Kapitol des Bundesstaats Colorado abgehängt. Jetzt hat sich erstmals die Künstlerin Sarah Boardman zu Wort gemeldet. Die US-Malerin will Trump, der auf dem Bild etwas pausbäckig aussieht, nicht bewusst verzerrt haben. Dieser hatte das Ölgemälde von 2019 als hässlich und die Darstellung als absichtlich verzerrt kritisiert. Daraufhin lagerte die Regierung von Colorado das Bild ein. Boardman erklärte auf ihrer Homepage, obwohl sie seit mehr als 40 Jahren im Geschäft sei, befürchte sie nach den Äußerungen einen Karriereknick. Im Kapitol von Colorado ist seit Ende März zwischen den Präsidentenporträts eine Leerstelle an der Wand. Ein besseres Trump-Bild wurde noch nicht gefunden.
Mit diesem Song gelang dem malischen Duo Amadou et Mariam der Durchbruch in Deutschland. Mit ihrem gemeinsamen Song mit Herbert Grönemeyer, dem offiziellen Track zu Fußball-WM 2006, Zeit, dass sich was dreht. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich Amadou et Mariam aber schon lange. Sie hatten sich Anfang der 1970er Jahre am Institut für junge Blinde in Bamako kennengelernt. Beide haben dort Musik unterrichtet und sind seitdem als Paar und auch als musikalisches Duo unterwegs gewesen. Am Freitag wurde jetzt bekannt, dass der Sänger und Gitarrist des Duos, Amadou Bagayoko, in seiner Heimatstadt Bamako im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er mehr als 10 preisgekrönte Alben produziert, 2008 auch einen Grammy gewonnen. Und heute haben sich dann in der malischen Hauptstadt tausende Menschen von Bagayoko verabschiedet. Der zuständige Minister würdigte die Verdienste des blinden Musikers um die malische Kultur und die gesamte kulturelle Welt. Und auch der Musiker Manu Chao, ein großer Bewunderer Bagayokos, schrieb in den sozialen Medien: Wir werden immer zusammen sein. 1956 hat Künstler Gerhard Richter im Rahmen seiner Ausbildung an der Hochschule für Bildende Künste Dresden ein Wandgemälde als Abschlussarbeit fertiggestellt. Lebensfreude heißt es. Und war bis 1979 in einem Treppenhausfoyer des Dresdner Hygienemuseums zu sehen. Dann wurde Richters Diplomarbeit übermalt. Und da sich Richter von seinem Frühwerk distanziert, hat er die Freilegung über viele Jahre verweigert. Jetzt durfte das Hygienemuseum das Bild wieder zum Vorschein bringen, zumindest einen großen Teil. 220.000 Euro waren die Kosten des Projekts. Und am frühen Abend habe ich mit Dietmar Elger gesprochen. Er ist Leiter des Gerhard-Richter-Archivs in Dresden und ich habe ihn gefragt, was da jetzt zum Vorschein gekommen ist.
Überraschend ist, es ist etwa ein Drittel freigelegt. Und alle waren eigentlich erstaunt, erstens über die Farbigkeit des Bildes, die sehr gedeckt ist mit vielen Ocker- und Brauntönen. Und zum anderen, die Art der Malerei war ganz überraschend. Das Bild ist eigentlich vollständig aus vertikalen Strichen entstanden. Also es gibt keine großen Flächen, sondern alle Flächen, alle Formen sind in vertikalen Strichen entstanden. Das ist ganz ungewöhnlich und geht zurück auf seinen damaligen Lehrer, Heinz Lohmer, der das aus Paris mitgebracht hat, wo Lohmer während des Krieges war.
Hatte man da dann gar nichts dokumentiert, wo Sie jetzt von einer Überraschung sprechen? Ich meine, immerhin war es ja eine Diplomarbeit, also schon was Wichtiges.
Doch, es gab Schwarz-Weiß-Fotografien von dieser Arbeit. Aber da kriegen Sie halt einen ganz anderen Eindruck. Und es gab einen Text, den Richter in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, wo er über diese Arbeit gesprochen hat. Also wie die entstanden ist, was seine Idee ist bei dieser Arbeit, was der kunsthistorische Hintergrund ist. Und daher hatten wir so technische Informationen und schriftliche Informationen von Richter selbst sogar zu diesem Werk. Aber zum Beispiel die Farbigkeit und die Art der Malerei waren auf den Fotografien nicht zu erkennen.
Ja, das macht natürlich Sinn, dass die Farbigkeit dann eine Überraschung war. Das Werk hat ungefähr eine Fläche von 63 Quadratmetern. Das ist ganz schön viel. Ich habe mal nachgeschaut, das wäre wie 5 klassische Autoparkplätze, so von der Fläche. Warum wurde das jetzt nicht komplett freigelegt, sondern nur in Teilen?
Das war eigentlich eine Konsensentscheidung zwischen allen, die da beteiligt waren. Und es waren eine ganze Menge von Leuten beteiligt. Und die Idee dahinter ist, dass das Bild eine konzeptuelle Aussage hat, wenn Sie es nicht ganz freilegen. Wenn Sie es ganz freilegen, haben Sie ein neues Bild. Das wird auch als Bild wahrgenommen. Und diesen Eindruck eines neuen Richterbildes sozusagen, der sollte doch vermieden werden. Es ging darum, doch nur zu zeigen, den Charakter dieser Arbeit. Man sollte eine Distanz spüren zu diesem Werk und nicht glauben, es ist wieder vollständig vorhanden. Deswegen sind auch Kleinigkeiten, kleine Absprengsel von Farbe und so nicht korrigiert worden. Also es gibt Stellen, die sind weiß geblieben, damit man diesen konzeptuellen Charakter des Ganzen besser nachvollziehen kann.
Das heißt, das soll jetzt auch ein bisschen verdeutlichen, dass Richter eben mit seinem Frühwerk auch hadert?
Nein, dass wir einfach alle uns bewusst sein müssen, dass es nicht einfach das Bild ist, was da wieder auftaucht, sondern dass es ein Konstrukt ist, aus dem wir sehr schön das Bild erkennen können. Es gibt auch eine Dokumentationsstation nebenan, neben dem Bild, wo man das ganze Bild sehen kann zum Beispiel. Aber man soll nicht einfach sich wieder so emotional in dieses Bild einfühlen können.
Was hat denn jetzt zum Umdecken bei Gerhard Richter geführt? Warum durfte das Wandgemälde jetzt zumindest in Teilen doch freigelegt werden?
Ja, er war ja vor 20 Jahren noch dagegen. Und ich sage eigentlich immer, es ist Altersmilde gewesen. Er selber ist in einer anderen Situation. Damals war er noch sehr viel mehr in Konkurrenz zu anderen Künstlern. Und da wäre so ein Blick auf sein Frühwerk vielleicht für ihn zumindest unangenehm und störend gewesen. Jetzt ist ihm das ziemlich egal, würde ich sagen.
Das klingt mittlerweile ja nach einer neutralen Einstellung. Sieht man denn im heutigen Richter noch etwas von dem damals 24-jährigen jungen Dresdner Künstler, der Wandmalerei studiert hat?
Das ist das Interesse am Raum. Das hat er zum Beispiel auch bei diesem Wandbild gemacht. Es war ja nicht nur die eine flache Wand von links nach rechts und von oben nach unten, sondern er hatte auch geplant, eine der Seitenwände ganz in Rot zu streichen. Also einen Raum zu gestalten und nicht nur eine Wand. Und dieses Interesse an Räumen, das hat er auch weitergeführt. Er hat sehr viele Räume skizziert mit möglichen Werken und er hat ja seine Ausstellungen immer als Modelle geplant und dort seine Bilder reinplatziert im gleichen Maßstab. Das ist etwas, was ganz sicherlich auf sein Studium der Wandmalerei in Dresden zurückgeht.
Hat Richter denn jetzt auf die Freilegung reagiert? Er wird es ja wahrscheinlich auch gesehen haben, was da jetzt in Dresden zu erkennen ist.
Ja, er hat es in Fotos gesehen. Ich habe es ihm letzte Woche erst noch gezeigt, eine Fotografie. Und er war ganz interessiert und hat gesagt, ach ja, guck mal an und so. Aber so eine große Begeisterung war es dann auch nicht. Aber eine große Ablehnung war es eben auch nicht.
Sie vermuten also eine Art Altersmilde hinter dieser Entscheidung der Teilfreilegung des Wandgemäldes. Gibt es denn jetzt noch weiteres unbekanntes Frühwerk von Richter, das durch dieses Umdenken eventuell zukünftig an die Öffentlichkeit gebracht werden könnte?
Ja, wir sind mal angesprochen worden wegen einem Wandbild von ihm, haben das aber abgelehnt und haben gesagt, dass das nicht ist. Wir wollen ja jetzt auch nicht hinter jeder möglichen Wand, wo was von Gerhard Richter sein könnte, jetzt eine Freilegung machen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache.
Das sagt Dietmar Elger, der Leiter des Gerhard-Richter-Archivs Dresden, über das in Teilen freigelegte Wandgemälde aus dem Frühwerk von Richter.
Fazit Festival.
Nicht nur der Relevanzmonitor Kultur, über den wir heute schon bei Fazit gesprochen haben, beschäftigt sich mit der Zukunft von Kultur in Deutschland. Auch das Musikfestival Heidelberger Frühling hat eine groß angelegte Studie durchgeführt. Aus der Stimmung während der Corona-Pandemie sollten Chancen und Potenziale des klassischen Konzerts der Zukunft ermittelt werden. Die Ergebnisse wurden vor wenigen Wochen präsentiert und ein Aspekt dabei war das Thema der Nachhaltigkeit. Konkret heißt es da, das Konzert der Zukunft soll klimaneutral sein, gut erreichbar bleiben und Nachhaltigkeit auch inhaltlich sowie musikalisch widerspiegeln. Jetzt protestieren in Heidelberg ausgerechnet KlimaaktivistInnen gegen das Festival. Was vorgefallen ist, fasst Ludger Fittkau zusammen.
Am Neckarufer in Heidelberg haben Klimaaktivistinnen und Aktivisten ihre Zelte aufgeschlagen. Die Wiese, auf der sie campen, liegt in Sichtweite der Firmenzentrale des Zementherstellers Heidelberg Materials. Das Unternehmen mit weltweit über 50.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten sponsert seit knapp 3 Jahrzehnten den Heidelberger Frühling, ein Festival der klassischen Musik. Die Klimaaktivistin Dorothee Hildebrand sieht das Sponsoring kritisch. Denn Heidelberg Materials habe den größten CO2-Ausstoß aller deutschen DAX-Unternehmen, argumentiert sie. Die Produktion von Zement und Beton ist für 5-8% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich.
Heidelberg Materials ist Hauptsponsor von Heidelberger Frühling. Er ist auch in der Stadt sonst mit Sponsoring unterwegs und stellt sich immer als nachhaltig dar. Nachhaltigkeit ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt von Heidelberg Materials im Marketing, in der Darstellung. Und vielen ist noch gar nicht bewusst, wie groß die CO2-Emissionen in der Zementproduktion ist. Man weiß es schon lange, man muss das unbedingt angehen, wenn wir anders bauen wollen, wenn wir die Bauwende angehen wollen.
Überdies stehe Heidelberg Materials wegen Plänen für ein Zementwerk in Indonesien in der Kritik. Das betont Lynn Nagels, die das Protestcamp vor der Konzernzentrale mitorganisiert hat. Es geht um ein Industrieprojekt im Bezirk Pati in Zentraljava. Dort haben indigene Gemeinden eine Menschenrechtsbeschwerde gegen den deutschen Konzern eingereicht. Ihre Befürchtung, der geplante Bau eines Zementwerks und die Gewinnung von Kalkstein in den Kendeng-Bergen könnte die Wasserversorgung und Landwirtschaft von mindestens 35.000 Menschen gefährden und Städten von spiritueller Bedeutung für das indigene Volk der Samin bedrohen. Lynn Nagels.
In Indonesien geht es darum, dass es ein Karstgebirge ist. In dem Karstgebirge durch eine Errichtung von einem Zementwerk würde es zu Bohrungen kommen, die Quellen, die Wasserversorgung wird zerstört. Dadurch wird der ganze Kreislauf und die Wasserversorgung der Menschen, die auf die Landwirtschaft angewiesen sind, zerstört und es gibt keine Alternative. Die Personen könnten dort nicht mehr als Bauern und BäuerInnen leben.
Thorsten Schmidt ist der Intendant des Klassikfestivals Heidelberger Frühling, das mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher jährlich nach Heidelberg lockt. Er hat mit den Organisatorinnen des Klimacamps vor der Zentrale des Festivalsponsors diskutiert.
Und es war ein gutes und interessantes Gespräch. Wir sind erstmal so verfahren, dass wir auch gesagt haben, wir wollen hören, was euch umtreibt und sind dann darüber in den Austausch getreten. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass wenn wir das Problem lösen wollen, dass wir alle gemeinsam sehen, was Heidelberg Materials eben auch sieht, dann funktioniert es nur im Dialog. Natürlich ist es okay, Forderungen zu stellen, von mir aus auch radikale Forderungen. Aber wenn man den Dialog aufgibt, wenn man nicht mehr ins Gespräch kommt, wenn man nicht gemeinsam versucht, im Gespräch Lösungen zu erarbeiten, dann kann man es auch vergessen.
Das Klassikfestival Heidelberger Frühling sei ohne Großsponsoren wie Heidelberg Materials schlicht nicht durchführbar, betont Intendant Thorsten Schmidt.
Das ist bei uns natürlich ganz besonders wichtig, weil wir zu 75% eigenfinanziert sind. Das heißt, wir sind das Festival, das sehr, sehr stark über Sponsoring und Mäzene, aber auch Ticketing finanziert ist.
Deswegen ist für Thorsten Schmidt eine Forderung, wie sie die Aktivistin Lynn Nagels formuliert, nicht erfüllbar. Sie sagt,
wir sind natürlich nicht gegen Kulturveranstaltungen per se. Wir freuen uns, wenn es mehr davon gibt. Aber wir sind dagegen, dass Kulturveranstaltungen durch Heidelberg Materials gefördert werden und dass Heidelberg Materials sich dort als nachhaltiger darstellen kann, als es ist. Und deswegen möchten wir, dass es keine Werbung durch Heidelberg Materials, keine Förderung gibt dieser Kulturveranstaltungen.
Sponsoring durch Heidelberg Materials und andere Großunternehmen der Region ermögliche seit Corona zum Beispiel auch kostenlose Konzerte in den Stadtteilen, die es auch in diesem Heidelberger Frühling gibt und die auch von den Klimaaktivistinnen im Camp gelobt werden. Das ist ein weiteres Argument des Festivalintendanten Thorsten Schmidt für eine Fortführung des Sponsorings. Die Festivalleitung wolle damit die problematischen Aspekte der Zementproduktion keineswegs kleinreden, so Schmidt.
Wir sind in einem Dilemma. Das heißt, es gibt im Westen eine starke Nachfrage. Diese Nachfrage muss produziert werden und wir haben letztendlich noch keine Lösung für das Problem, CO2-neutral zu arbeiten. Aber was ich mitbekomme, und deswegen stehen wir eben auch vollkommen hinter Heidelberg Materials, ich weiß aus den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens, dass es dort eine sehr, sehr große Ernsthaftigkeit für die Lösung dieses Problems gibt.
Heidelberg Materials sei inzwischen grundsätzlich an CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie interessiert, betont Schmidt. Auch die Aktivistinnen im Camp am Neckarufer wissen, dass das Erreichen dieser Ziele eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
Gesamtgesellschaftliche Debatten erreichen auch das Musikfestival Heidelberger Frühling. Ludger Fittkau hat für Fazit berichtet. In der SZ erreicht sie heute einen Keks und Ulrike Timm teilt ihren sogar mit uns bei Fazit jetzt in der Kulturpresseschau.
Die Welt bekommt die Ein-Mann-Krise. Das lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Wieso bekommt? Sie hat sie doch schon. Ein einzelner Mensch, der die Aktienmärkte und die globalen Wirtschaftsbeziehungen der letzten Jahrzehnte ins Taumeln bringt, Die SZ stellt zwei Sichtweisen zu den Zollvorgaben des Donald Trump einander gegenüber. Da ist zum einen Gabriel Felbermayr, der das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung leitet und meint, dass sich da erstmal nicht viel ändert. Wenn das Ganze abgesagt würde, dann würden die Aktienkurse deutlich zurückschnellen. Was bliebe, wäre, dass dieser Präsident scheinbar keine Ahnung hat. Also wenn er zurückrudert, wäre das eine gewaltige Niederlage. Schon deshalb hält Felbermayr dieses Szenario für wenig wahrscheinlich. Harald Freiburger übt sich, ebenfalls in der SZ, im Suchen nach der guten Nachricht im Fiasko und meint, die Finanzmärkte signalisierten dem Präsidenten ja, dass sie seine Ideen für eine Katastrophe hielten. Was auch immer Trump glauben lässt, er werde als Sieger aus einem Handelskrieg hervorgehen, ökonomische Gründe können es nicht sein. Zugleich gelte aber, die Altersversorgung vieler Amerikaner hängt von der Börse ab. Das Volk wird langsam unruhig. Den Amerikanern dämmert, dass ihr Präsident sie alle ärmer macht, ganz anders, als er es versprochen hat. So bitter kann ein Prieslein Optimismus klingen. Wenn Ihnen das alles auf die Nerven oder auf den Keks geht, in der Süddeutschen kriegen Sie einen Keks. Aber eben nur einen. Und der ist mit Achtsamkeit zu essen. Die Geschichte geht so. Impulse kontrollieren zu können, gehört zu den sinnvollsten Eigenschaften des Menschen. Sinnvoll sowohl für die Erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung als auch für die individuelle Entwicklung, lesen wir. Sind aber nicht mehr beim Oval Office, sondern bei Oreo-Keksen. Und weil die für die gesunde Ernährung eher suboptimal sind, gibt es jetzt eine Dosieranleitung auf der Packung. Da heißt es vorwurfsvoll, bitte nur 2 Kekse auf einmal, mehr nicht. Und daneben die Aufforderung, snack mindfully. Tatsächlich, schreibt Leon Frey, die Schokofirma Mondelez will Menschen dabei unterstützen, den Moment zu genießen, indem sie den ewigen Vorsatz, sich in Selbstbeherrschung zu üben, nun ehrfürchtig unterstützt. Was im Moment ja nicht alle machen. Trump, Musk und Vance bearbeiten gerade die westliche Welt mit Kettensäge und Vorschlaghammer und folgen jedem Appetit auf Kanada und Grönland. Die Welt ist im unaufhaltsamen Strudel unkontrollierter Impulse, aber bitte keinen Keks zu viel. Steht in der Süddeutschen Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine interessiert sich für die erste russischsprachige Buchmesse im Ausland, die unter dem Titel Berlin-Bebelplatz stattfand. Allen teilnehmenden Verlagen und Autoren ist die Ablehnung des Überfalls auf die Ukraine gemeinsam, aber Kerstin Holm erfuhr auch, relevante Lyrik muss nicht unbedingt vom Krieg handeln. Zeitdiagnostisches komme oft bitterbös, satirisch und komisch daher. Manchmal wundert man sich ja auch, was alles gedruckt wird. Zwischen 2 Buchdeckeln und in langen Artikeln. Die Welt gibt 6 Spalten, um das Binsenweisheits-Besserleben-Werk des Bestsellerautors Alexander Oetker zu beschreiben. Ein aus ein paar netten Anekdoten, Tipps, Gedanken, Kochrezepten, Zitaten und einem Dolce Vita-Alphabet zusammengeschustertes Büchlein. Kurzformel, es kann so schön sein, das Leben, wenn man eine Portion südländische Nonchalance und Gelassenheit walten lässt. Davon hatten wir ja noch nie gehört. Einfache Tipps für ein zufriedenes Leben, also immerhin von Alkoholverzicht und Sport, rät der Autor ab.
Aber snack mindfully. Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut.